Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Deutschland heute. Dass Prominente Drohmails und Drohbriefe bekommen, das ist leider nichts Neues. Vor allem, wer sich öffentlich gegen Ausländerhass und Extremismus ausspricht, der muss fast schon damit rechnen. Momentan sorgt eine Welle an Drohschreiben für Schlagzeilen, die vor allem prominente Frauen als Ziel hat und die mit dem Kürzel NSU 2.0 unterzeichnet sind. Besonders brisant wird die Sache, weil es offenbar auch Verbindungen zur hessischen Polizei gibt. Tja, und jetzt anscheinend auch Verbindungen zur Reichsbürgerszene. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns um Denkmäler und Gedenken, um einen fast vergessenen Judenmord in Berlin vor über 500 Jahren und um ein überdimensionales Bismarck-Denkmal in Hamburg. Seit Monaten trudeln vor allem bei prominenten Frauen immer wieder rechtsextreme Drohmails ein, unterzeichnet mit dem ziemlich geschmacklosen Kürzel NSU 2.0. Über mehrere der Opfer wurde vorher von Polizeicomputern vertrauliche Daten abgerufen und inzwischen gibt es offenbar auch Verbindungen zum Reichsbürgermilieu. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten Ludger Fittkau. Herr Fittkau, wegen dieser Drohmail-Affäre musste ja zwischenzeitlich sogar der hessische Polizeipräsident seinen Job räumen. Heute wurde sein Nachfolger vorgestellt. Wer ist der neue Polizeichef und was will er im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu den Drohmails jetzt machen?
Der neue Polizeichef, Herr Römermann, ist ein sehr erfahrener Polizist, 62 Jahre alt, der bisherige Chef des Polizeipräsidiums in Offenbach, das für den Bereich Offenbach-Hanau zuständig ist. Der hat eine lange Polizeikarriere, kennt sozusagen das Geschäft von der Pike auf und ist jemand, der mit Sicherheit die Strukturen besonders gut kennt. Und er will vor allen Dingen technisch ansetzen. Das war heute ganz klar die Botschaft. Der Punkt war ja, dass die Datenabfragen von Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden kamen. Das weiß man ja schon. Und da möchte er alles auf Reset stellen, wie er das formuliert, mit einem komplett neuen Verfahren. Ich nehme nur ein paar Beispiele. Es ist wirklich eine lange Liste. Die Passwortsicherheit wird erhöht. Die Passwörter werden alle 3 Wochen zurückgesetzt. Der Sperrbildschirm wird bereits nach 3 Minuten aktiviert. Und es gibt aber auch mittel- und langfristig eine zweite Authentifizierung, biometrisch, entweder über Fingerabdruck, das war gefordert worden, oder eben über einen persönlichen Code auf dem persönlichen Smartphone. Also das sind so Dinge, die er sozusagen technisch ändern will. Außerdem wird eine Personenliste bei jeder Polizeidienststelle hinterlegt von prominenten Personen des öffentlichen Lebens. Sie haben gesagt, Frauen sind vor allen Dingen bedroht. Die sollen einen Sperrvermerk kriegen und dann darf man da nicht einfach zugreifen, sondern muss erst über seinen Chef oder seine Chefin das Vier-Augen-Prinzip wahren. Das sind so Punkte, technische Punkte, die er heute besonders stark betont hat, der neue Polizeichef Roland Ullmann.
Vorgestellt wurde der neue Polizeipräsident ja vom hessischen Innenminister Peter Beuth von der CDU. Der steht selbst in der Affäre ja auch enorm unter Druck. Ist das jetzt für ihn der Befreiungsschlag, diese neue Personalie?
Nee, das ist nicht so. Das ist klar. So einfach geht es nicht. Das ist auch Peter Beuth selber klar geworden. Er hat sehr, sehr bedächtig heute agiert, hat immer wieder betont, wie sehr diese ganze Affäre auf der hessischen Polizei drückt. Nur mal ein kurzer Ton, der auch zeigt, dass ihm die Dimension klar ist und auch, dass die Ermittlungserfolge eben ausgeblieben sind in den letzten 2 Jahren.
Wenngleich die Polizei gemeinsam mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft seit Monaten ermittelt, konnten der oder die Täter bis heute nicht gefasst werden. Der Ruf nach restloser Aufklärung wird täglich lauter.
Das täglich lauter, daran macht er auch fest, dass eben sozusagen auch überregionale Presse jetzt sich auch auf Hessen schaut, dass in die Institutionen auf Hessen schauen, dass eben auch die Prominenten, wie zum Beispiel die Kabarettistin Balsa, nach Hessen schaut. Also sind andere, oder Dennis Yücel hat das kommentiert. Also da muss man sagen, da ist Hessen jetzt ganz besonders im Fokus.
Es gibt ja jetzt im Zusammenhang mit diesen Drohmails offenbar auch Verbindungen zur Reichsbürgerszene. Was ist denn da bisher bekannt geworden?
Ja, das ist interessant. Der Innenminister hat auf Anfrage der Opposition jetzt nochmal einen umfangreichen Bericht vorgelegt. Nächste Woche gibt es auch eine Innenausschusssitzung, wo über 50 Fragen beantwortet werden müssen vom Innenminister zu dieser Affäre. Aber jetzt in dem Bericht, den er schon vorgelegt hat, wird auch nochmal gesagt, da gibt es eben auch schon vor 2018, vor dem Fall Bashar Yildiz in Frankfurt, gibt es sozusagen Spuren, die in die Reichsbürgerszene führen. Die waren eigentlich schon eingestellt, die Verfahren. Es geht konkret um zwei Polizisten, die gegen die Ermittlungen gelaufen sind, auch Disziplinarmaßnahmen damals 2017 verhängt worden sind. Sie haben Gehaltskürzungen bekommen, also sie sind schon auch angegriffen worden. Und dieser Fall führt in die Reichsbürgerszene und das soll nochmal aufgegriffen werden. Und das ist, glaube ich, eine brisante Geschichte, die die Opposition jetzt vor allen Dingen fordert.
In der Tat brisante Entwicklungen in der NSU-Drohmail-Affäre. Einordnungen von Ludger Fittgau. Vielen Dank. An die Judenverfolgung in der Nazizeit wird in Deutschland an vielen Orten erinnert. Ganz groß zum Beispiel mit dem Holocaust-Mahnmal in Berlin. Ganz klein mit den vielen kleinen Stolpersteinen, die vielerorts in die Gehwege eingelassen wurden. Doch der Holocaust geschah nicht im luftleeren Raum. Judenhass gibt es schon seit Jahrhunderten. Ein Beispiel dafür ist auch ein Justizmord an 41 Juden in Berlin, der jetzt fast auf den Tag genau 510 Jahre her ist. Das Ereignis ist fast vergessen. Salomea Genin will daran allerdings erinnern. Sie ist in Berlin 1932 geboren worden und ist als Kind mit ihrer jüdischen Familie vor den Nazis geflohen. Nach dem Krieg kehrte sie dann nach Deutschland zurück und kämpft jetzt schon seit Jahrzehnten dafür, dass an dieses schreckliche Ereignis aus dem Jahr 1510 erinnert wird. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Am 6. Februar 1510 begeht der christliche Kesselflicker Paul Fromm in der Kirche des Dorfes Knobloch bei Brandenburg an der Havel einen folgenschweren Diebstahl. Er entwendet eine kupferne Monstranz und eine Messingbüchse mit zwei geweihten Hostien. Unter Folter sagt er aus, er habe die Hostien an Juden aus Spandau, Brandenburg und Stendal verkauft. Er selbst und seine jüdischen Geschäftspartner hätten eine Reihe von Experimenten mit den geweihten Stücken gemacht, die nach katholischer Lehre der reale Leib Christi sind. Ebenfalls unter Folter sagen die Juden aus, sie seien am Hostienfrevel beteiligt gewesen, was nicht stimmt. 51 Juden aus Brandenburg und Berlin werden angeklagt. 41 von ihnen und der Kesselflicker Fromm werden am 19. Juli 1510 auf dem Neuen Markt zum Tode verurteilt, nicht weit von der Marienkirche im Zentrum Berlins.
Dann wurde ihnen angeboten, wenn sie bereit sind, zum Christentum zu übertreten, dann würden sie nicht am Scheiterhaufen verbrannt werden, sondern mit dem Schwert umgebracht.
38 Juden und Fromm werden vor den Toren der Stadt verbrannt. Zwei treten zum Christentum über und werden enthauptet. Ein jüdischer Augenarzt wird begnadigt. Zudem müssen alle Juden die Mark Brandenburg verlassen. In ihrem Kampf um die Erinnerung an diesen Mord ist Salomea Genin fast allein. Fast. Hans Berg, CDU-Bürgerdeputierter mit Sitz in der Bezirksverordnetenversammlung in Berlin-Mitte, steht seit 2008 an ihrer Seite.
Weil das ein ganz frühes Zeichen des Judenhasses war. Hier wurden zum ersten Mal in der Geschichte Berlins, war ja das ausgehende Mittelalter, fast 40 jüdische Bürger unter einer falschen Beschuldigung vor Gericht gestellt und grausam hingerichtet. Und das war sozusagen ein Vorgriff auf den Holocaust.
2008 lernte Hans Berg in der Gedenktafelkommission des Bezirksparlaments die Jüdin Salomea Genin kennen. Schon damals, vor 12 Jahren, warb sie für ein Mahnmal, eine Stele an prominenter Stelle für die 1510 ermordeten Juden. 12 Jahre lang versuchten Hans Berg und Salomea Genin immer wieder, die zuständigen Gremien des Bezirks Mitte zu überzeugen, dass das verdrängte Ereignis einen Ort im Stadtbild braucht, in der Gedenktafelkommission, im Ausschuss für Bildung und Kultur. Ihr Werben blieb vergeblich, sogar im Jahr 2010, am 500. Jahrestag. Warum bloß? Salomea Genin meint,
es gibt mehrere Leute in unserer Stadt, die das abwegig finden, weil es so lange her war und damit nichts zu tun haben wollen. So würde ich das sehen. Aber sie sagen es nicht.
Einsilbig antwortet etwa Sabine Weißler, seit 2011 grüne Bezirksstadträtin für Kultur, auf die Frage, ob sie eine Gedenktafel oder eine Stele befürwortet.
Das ist eine Sache des Ausschusses der Bezirksverordnetenversammlung.
Und auf die Frage, wie sie sich in den vergangenen 2 Jahren dazu positioniert habe, antwortet Weißler:
Der Ausschuss hat einen entsprechenden Beschluss gefällt und den setzen wir um.
Tatsächlich beschloss das Bezirksparlament von Mitte am 6. September 2019, dass am 19. Juli dieses Jahres, am 510. Jahrestag des Mordes, eine Berliner Gedenktafel in der Nähe der Marienkirche angebracht werden soll. Aber nur scheinbar ist damit eine Lösung gefunden.
Wir haben am Gerichtsort, der ungefähr lag zwischen Karl-Liebknecht-Straße und dem Roten Rathaus, bisher keinen Hinweis. Und den zu geben und damit auch ein Stück in der Topografie zu besetzen, auch zu erkennen zu geben, wie das organisiert war, dieses mittelalterliche Gerichtswesen und bis hin eben dann zu den Folgen. Diese Überlegung finde ich interessant.
Mit dem Vorschlag, eine Berliner Gedenktafel aufzustellen, ist das Thema bei Sabine Weißler erstmal vom Tisch. Denn über die Gedenktafeln entscheidet der historische Beirat beim Berliner Kultursenator Klaus Lederer. Und bevor der Beirat entscheidet, prüft eine unabhängige historische Kommission, ob ein Projekt der Gedenktafel würdig ist. Nach Beratungen am 11. März dieses Jahres beschied der historische Beirat: Vorschlag abgelehnt. Hans Berg sieht in den zuständigen Gremien Verdränger und Verhinderer am Werk. Dabei ist Senator Lederer selbst voll des Lobes für Initiatoren wie Hans Berg und Salomea Genin.
Es gibt in der Regel am Anfang eine sehr beherzte, eine sehr engagierte kleine Gruppe von Menschen, die sich eines solchen Anliegens annimmt, dabei auch immer etwas komisch angeguckt wird, dann sukzessive eine Anerkennung erreicht, zumindest eine temporäre Anerkennung erreicht, die dann mutig bleibt, die dann dranbleibt, die sich auch nicht entmutigen lässt und die am Ende dann doch einen Tropfen ins Fass bringt, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Lederer gibt sich als erinnerungskultureller Avantgardist, aber in den Beiräten und beratenden Kommissionen wird gebremst und verschleppt. Salomea Genin wird dennoch, auch nach 12 Jahren Kampf um die Erinnerung, nicht müde.
Mein Wunsch wäre, dass eine Stele hergestellt wird, weil das ja viel sichtbarer ist als eine Gedenktafel. Und dass das vor der Marienkirche hingestellt wird am 19. Juli dieses Jahres.
Dazu wird es nicht kommen. Wie schon der 500. Jahrestag des Mordes an den 41 Juden verging, ohne dass eine Gedenktafel aufgestellt wurde, so auch der 510. Bezirk und Senator sind nicht in der Lage, am Ort des Prozesses einen Markstein zu setzen. Lederer und sein historischer Beirat favorisieren mittlerweile eine Gedenkstele. Die nächste Sitzung des Gremiums findet am 28. Oktober statt. Einstweilen gilt, wie schon seit Jahrhunderten:
Berlin hat dieses Ereignis völlig vergessen.
Salomea Genin kämpft um ein würdiges Gedenken an einen Judenmord vor über 500 Jahren. Das war der Beitrag von Sebastian Engelbrecht. Während in Berlin noch um einen Gedenkort für den Justizmord an den 41 Juden gerungen wird, geht es im nächsten Beitrag um ein Denkmal, das seit über 100 Jahren in Hamburg steht. Das riesige Bismarck-Denkmal am Hamburger Hafen. Das wird zurzeit saniert, doch auch die Kritik am Denkmal und der damit verbundenen Bismarck-Verehrung wird lauter. Axel Schröder berichtet.
Der steinerne Otto von Bismarck hat den Ersten und Zweiten Weltkrieg fast schadlos überstanden. Gerade läuft die 9 Millionen Euro teure Sanierung, ohne die Bismarck eines Tages einfach umgefallen wäre. Und gerade jetzt wollen ihm einige Menschen buchstäblich an den Kragen gehen, zum Beispiel der Hamburger Pastor Ulrich Henschel.
Bismarcks Politik basierte auf der Gewalt des Schwertes unter anderem. Und dieses Schwert bedeutete für Hunderttausende von Menschen den Tod in Polen, in Frankreich, später in den Kolonien. Darum muss die Monumentalität dieses Denkmals gebrochen werden. Das könnte geschehen, indem man den Kopf wieder abmontiert und unmittelbar neben dem Denkmal präsentiert, damit Menschen darüber nachdenken.
Henschel ist aber längst nicht der Einzige, der den 34 Meter hohen Granit Bismarck nicht einfach so stehen lassen will. Auch Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, SPD, fordert eine Brechung der Monumentalität des Denkmals.
Ich glaube, es ist ganz notwendig und wichtig, dass wir als Stadtgesellschaft die Diskussion darum führen, wie verhalten wir uns dazu, dass es unsere Vorväter in dieser Stadt gewesen sind, die im Prinzip damit Danke sagen wollten für die Errichtung der Kolonien unter anderem.
Mit dem Denkmal Danke sagen wollten damals vor allem die Hamburger Kaufleute und Reeder, die von der Eroberung der deutschen Kolonien profitierten. Und dafür öffneten die knauserigen Hamburger Pfeffersäcke dann auch nach Bismarcks Tod 1898 ihre Privatschatullen. 120 Jahre später ist von der glühenden Verehrung kaum noch etwas übrig. Nur rechts außen, bei der Hamburger AfD, bei Alexander Wolf ist die Begeisterung für den Reichskanzler ungebrochen.
Bismarck ist der Schöpfer der deutschen Einheit im 19. Jahrhundert. Hierfür können wir ihm alle dankbar sein. Danach eine große Phase des Friedens in Europa. Wir sollten uns hüten, aus heutiger Sicht zu glauben, alles besser zu wissen, was vor 150 oder 120 Jahren passiert ist. Klare Aussage, Bismarck sollte so bleiben, wie er ist und nicht kommentiert und kontextualisiert und so weiter werden.
Außerdem, so Alexander Wolf, hätte der unter Bismarcks Kanzlerschaft vorangetriebene Kolonialismus ja nicht nur negative, sondern auch positive Effekte gehabt.
Medizin und so weiter wurde auch befördert. Man muss immer genauer hinschauen.
Beim genauen Hinschauen sind bei den Eroberungen des sogenannten Deutsch-Ostafrikas von Togo, Kamerun und Deutsch-Südwestafrika weit über 100.000 Menschen von den deutschen sogenannten Schutztruppen umgebracht worden. Der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts geht auf das Konto der Deutschen. Historisch belegt ist, dass bis zu 75.000 Herero und Nama nach 1904 erschossen oder erschlagen wurden oder in der Wüste verdursteten, in die die deutschen Truppen sie getrieben hatten. Alexander Wolf von der AfD interessieren diese historischen Fakten aber nicht.
Die Deutschen haben da keinen Völkermord begangen 1904. Jetzt, jüngst in den letzten Jahren, hat dieser unsägliche Linksaußen Professor Zimmerer in Hamburg die These immer wieder vertreten und gefolgt einige andere Leute wie Broster und so weiter. Falsch ist sie trotzdem.
Besagter Professor Jürgen Zimmerer leitet seit 6 Jahren die Hamburger Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe und gilt auch international als Experte für die kolonialen Verbrechen im Deutschen Kaiserreich. Die Sicht von AfD-Mann Wolf sei ihm bekannt, sagt Zimmerer. Auch die Nutznießer des Genozids an den Herero und Nama, die weißen Siedler im heutigen Namibia, bestritten bis heute, dass es den Völkermord gegeben hat, so Zimmerer. Der sei ohne Bismarcks politische Vorarbeit gar nicht denkbar gewesen.
Ohne Kolonialreichsgründung hätte es den Völkermord nicht gegeben. Und man kann aber auch ohne Probleme Kriege und Vergeltungsaktionen nehmen, die zu Lebzeiten Bismarcks stattgefunden haben in den Kolonien. Was man nicht machen kann, ihm zu sagen, er hat mit Kolonialismus nichts zu tun.
Und nicht mal ein Lorbeerkranz für die deutsche Einheit stünde Otto von Bismarck zu, sagt Jürgen Zimmerer.
Er hat einen Krieg gegen Dänemark, einen Krieg gegen Österreich vom Zaun gebrochen und mit einer Verfälschung sozusagen einen Krieg mit Frankreich provoziert, an dessen Ende dann die Reichseinigung steht. Aber man kann ja jetzt nicht, und das ist wieder dieses ahistorische Denken, zu sagen, also 1871 beginnt alles neu und ab da führte er keinen Krieg mehr. Die Reichseinigung ist nur durch Krieg ermöglicht worden.
Und das, so Zimmerer, sollte doch Erwähnung finden, wenn das Hamburger Bismarck-Denkmal nach der Sanierung wiedereröffnet wird.
Ich finde auch die Möglichkeit Kopf ab gut. Ich habe vorgeschlagen, ihn hinzulegen. Weil er so riesig ist, ist es wahrscheinlich schwierig.
Einfacher wäre es, den Bismarck mit Stacheldraht zu umwickeln, sagt Zimmerer, als Hinweis auf die Konzentrationslager im einstigen Deutsch-Südwestafrika.
Kopf ab oder mit Stacheldraht umwickeln. Diskussionen um das Bismarck-Denkmal in Hamburg. Und das war der Beitrag von Axel Schröder. Und damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Armin Himmelrath mit Campus und Karriere. Bei ihm geht es unter anderem um Exzellenzunis in Ost und West und um den Typus des Hochstaplers. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.